Der größte Feind vom Cultural Marketing ist Cultural Appropriation. Wenn jemand da hinkommt und sagt, ich möchte hier ein Produkt verkaufen und dafür bedienst du dich an einer Kultur, die für Leute halt einen sehr hohen Stellenwert für ihr Leben hat, das ist was, wo viele Leute auch keinen Spaß verstehen. Ich würde nicht dazu raten, dass wir mit Hip-Hop-Klischees spielen und goldene Leberwürste uns um den Hals hängen. Das Geile an Cultural Marketing ist aber, dass man ja diese Werbebudgets in Kulturförderung umwidmen kann. Man kann damit ja richtig sinnvolle Sachen machen und geilerweise wird das sogar mit Glaubwürdigkeit und mit Markenloyalität von den Menschen danach wieder belohnt. Stars sind Naturgewalten. Auf der einen Seite haben die halt irgendeine Power, die die ja so interessant macht. Auf der anderen Seite kannst du sie halt niemals komplett kontrollieren. Und auch ich weiß nicht immer, welcher Star welches wie ausgeprägte Drogenproblem gerade hat. Aber die Chance ist ganz gut, dass ich es 4 Monate vor anderen Leuten weiß.
So, es ist mal wieder höchste Zeit für eine neue Folge One-on-One. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Till Uhrig und so alle 2 Wochen unterhalte ich mich hier mit den spannendsten Persönlichkeiten rund um den Kosmos, Marketing, Kommunikation, Kreativität und so weiter. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es cool, wenn ihr diesen Podcast abonniert und dann bekommt ihr 2-mal im Monat ungefähr interessanten Input an dieser Stelle. Heute geht es einmal mehr um das Thema Cultural Marketing, denn mein heutiger Gast ist Tobias Kargol, a.k.a. Toxic, seines Zeichens Geschäftsführer und Herausgeber von hiphop.de, so dem Zentralorgan der deutschen Rap-Szene, könnte man fast sagen. Aber nicht nur das, Toxic ist auch Mitbegründer von The Ambition, der ersten deutschen Agentur für Hip-Hop-Culture-Marketing, die die Marketingwelt so schon ordentlich durcheinander gewirbelt hat und dafür Aufsehen gesorgt hat. Bei The Ambition ist er mittlerweile wieder ausgestiegen. Das Thema Cultural Marketing und Hip-Hop ist ihm aber geblieben. Mit seiner Agentur Manera Media versucht er, alle Formen des modernen Marketings mit der Kultur des Hip-Hops zu verbinden. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Hi Tobias, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die nette Anmoderation, danke für die Einladung.
Und ich habe mir noch kompetente Schützenhilfe mit dazugeholt in Form von Ralf Sieke. Ralf ist bei uns Strategic Director und hat sich in den letzten Jahren immer wieder mit dem Thema Kultur, Subkulturen und deren Wechselwirkungen mit der Welt des Marketings beschäftigt. Ihr könntet Ralf noch aus der Folge 15 kennen, wo wir uns über Behavioral Economics unterhalten haben. Auch eine sehr interessante Folge. Hi Ralf, schön, dass du wieder dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Tobias, kannst du dich eigentlich noch erinnern, wie das bei dir angefangen hat mit dem Rap, mit dem Hip-Hop? Gab es eine konkrete Platte, einen konkreten Moment, einen konkreten Song, der dich da reingezogen hat in die Nummer?
Ja, schon. Ging tatsächlich passenderweise für den Anlass hier mit Werbung los. Ich habe damals 1996, da war ich 13 und habe die Werbeplakate von Tupacs Album All Eyes on Me überall gesehen. Und das hat mich irgendwie interessiert, kam irgendwie dazu, dass ich da mal reingehört habe und dann in den Plattenladen gegangen und die nächste CD von Tupac gekauft, bis ich alle 7 hatte. Dann mit Snoop Doggy Dogg weitergemacht. Dann meinte der Basketballtrainer, ach, du hörst Rap, du musst mal Ice-T hören. Dann habe ich Ice-T geholt und so hat man sich dann weiter durchgearbeitet. Und eigentlich mache ich das jetzt dann seit 96 bis heute durchgehend genauso immer weiter.
Okay, jetzt 32 Jahre später bist du Herausgeber von hiphop.de. Gib uns mal so ein bisschen Überblick darüber, was passiert da, wie groß ist das? Ich habe das vorhin so ein bisschen scherzhaft das Zentralorgan des deutschen Hip-Hop genannt. Gib mal so eine Einschätzung, was ist das, hiphop.de?
32 später kann ich ganz passen, 40 bin ich erst, mach mich nicht älter als ich bin. Ist ja so schon hart genug, damit klarzukommen.
Okay, da habe ich nicht verrechnet.
27. 13 war ich, genau, jetzt bin ich 40.
Ja. Ah ja, okay, stimmt, ja. Naja, rechnen ist nämlich meine Stärke, aber es geht ja auch um Marketing und nicht um Mathe.
Jetzt noch mehr Zahlen, ne? Nach der Größe hast du gefragt, ja. Uh-huh. Ich würde behaupten, dass wir das größte Magazin für Musikkultur im deutschsprachigen Raum sind, gerade dadurch, dass wir auf so vielen Plattformen unterwegs sind. Wir haben wenn man TikTok, Instagram, YouTube, die Website, App, Facebook, Podcast, alles zusammennimmt, dann erreichen wir 2 Millionen Abonnenten jeden Monat. Wir haben auf all den Plattformen oder auf vielen von denen ungefähr auch 1 Million Aufrufe pro Monat. Wir sitzen in Düsseldorf, 98 gegründet, vom guten Freund von mir, Christian Fu Müller, einem Graffiti-Writer, der damals diese Idee hatte, dass man in dem neuen Internet doch was machen müsste. Sind inzwischen ein ungefähr rund 20-köpfiges Team, 18 Festangestellte. Und ich bin seit 2005 selbst dabei, habe damals als Praktikant angefangen, nachdem ich hier Fu kennengelernt hatte und durfte dann später Chefredakteur werden und habe 2012 dann Manera Media gegründet und mit dem Unternehmen betreibe ich seitdem das Magazin. Und um das Magazin drumherum und da heraus haben sich dann weitere Aktivitäten aufgebaut. Und das sind einmal, ist das eine Production Unit. Wir haben zum Beispiel Ende letzten Jahres eine Pilotphase mit Funk gemacht für ein Twitch-Format, auch ein Hip-Hop-Format für die Gen Z auf Twitch mit Funk gemeinsam, arbeiten als Produktionsunternehmen für diverse Unternehmen. Und zweitens, die andere Lane sind immer Agenturtätigkeiten. Das waren auch am Anfang oft Content-Sachen, Hip-Hop-Artikel für Snipesmack schreiben, Videoproduktionen für Leute machen. Und irgendwann ging es dann weiter mit Seedings, mit Matchmaking und dann schlussendlich mit Cultural Marketing Beratung. Und das für so Kunden wie Red Bull, Sony Music, Snipes, Ströer, Xiaomi, About You, Borussia Dortmund, also Leute aus den verschiedensten Bereichen, für die wir dann auch als Agentur oder Beratungsunternehmen tätig sind und waren.
Jetzt hast du gerade dieses Stichwort Cultural Marketing genannt. Wieso braucht es das überhaupt? Man könnte sich jetzt natürlich auch vorstellen, klar, Werbung, Marketing hat die Freiheit, mit allen Menschen, mit allen Themen irgendwie sich kreative Konzepte zu überlegen. Wieso braucht es für diesen Bereich so einen speziellen Begriff und auch spezielle Agenturen?
Für mich persönlich hat sich das erstmal aus einer Frage bei der Vermarktung von Hip-Hop.de heraus entwickelt. Ja, ich wollte immer im Leben irgendwann vom Schreiben leben können, bin Musikjournalist geworden, habe dann wie beschrieben ein Unternehmen gegründet und stand plötzlich vor der Frage, wie kann man hier eigentlich damit Geld verdienen, sodass es halt eben möglich ist, das über den 27. Geburtstag hinaus weiterzumachen. Das heißt, es geht logischerweise um Geld, weil man ist in der freien Marktwirtschaft unterwegs. Und während wir uns früher mit Bannervermarktung vermarktet haben oder dann irgendwann die YouTube-Einnahmen wichtig wurden, hat es sich dann vor allem nach 2017 immer mehr zu Brand Corporations gedreht. Und da stand man dann vor der Frage, wie können Marken organisch, authentisch in unserem Content stattfinden, ohne dass die User oder auch die Redaktion sagen, was ist das denn? Das ist ja peinlich oder heute würde man cringe sagen. Wollen wir nicht, sondern auf eine Art und Weise, die für beide Seiten halt eben was bringt. Ja, und dann sagt man zum Beispiel, Kia Proceed war damals die Sache. Wir haben mit Kia gearbeitet. Das ist ein sportlicher Kombi einfach. Wie kann der bei uns vorkommen? Und dann hat man eben gesagt, ja, mit Auto kann man sich ja tausend Sachen ausdenken. Mhm. Beispielsweise haben wir ein Format gemacht, wo wir biografische Interviews mit Rappern geführt haben und an Orten gefahren sind, die für ihre Karriere wichtig waren. Mit eben diesem Auto und haben uns am Anfang bedankt dafür, dass uns Kia das Auto zur Verfügung gestellt hat und hatten jetzt anderthalb Stunden Zeit, um das Auto auch in Szene zu setzen. Und die Leute haben drunter geschrieben, cool, dass ihr mit Kia zusammenarbeitet. Mhm. So. Und das sind so Dinge, die für mich einfach Sinn gemacht haben und was dann irgendwann dazu geführt hat, zu der Frage, braucht es eigentlich Agenturen, die auf Hip-Hop spezialisiert sind? Das konnte man erstmal mit Ja beantworten, weil Hip-Hop-Kultur einfach inzwischen die wichtigste popkulturelle Strömung auch in Deutschland ist. Und zweitens dann zu der Sache, dass das, was man da eigentlich braucht, nicht nur Leute sind, die gute Kontakte haben oder die eine Umsetzung auf authentische Art und Weise machen können, sondern dass da im Marketing eigentlich Wissen über die Kultur das Entscheidendste ist, ein Verständnis für die Kultur zu haben und dass dementsprechend Strategie wichtig ist und auf der Basis von Verständnis im zweiten Schritt eine Strategie und dass dafür Beratungsleistungen vor allem auch sehr, sehr sinnvoll sind. Und das, deshalb denke ich, man sollte das immer zusammendenken. Einmal, ja, die Beratung. Und darin habe ich mich auch immer sehr zu Hause gefühlt, als jemand, der mal Soziologie studiert hat und jetzt als Dozent vor Kulturwissenschaftlern noch ab und zu mal sprechen darf und halt eben jahrelang Musikjournalist war und ist. Da fühlte ich mich da halt wie zu Hause, als ich mich dann immer auf diese Art und Weise nochmal neu durch Hip-Hop durchgearbeitet habe.
Das heißt, entscheidend ist eigentlich das Wissen, die Gewandtheit, das Auskennen in dieser Subkultur, in dieser Szene. Wieso ist es denn so? Ist es denn so entscheidend? Ist Werbung nicht eigentlich oft, sagen wir mal, sehr oberflächlich und es geht irgendwie darum, ein Produkt laut in die Welt zu tragen? Ralf, vielleicht kannst du was dazu sagen. Wieso ist es wichtig, gerade in diesem Bereich Wissen auch über diese Kultur zu haben?
Ja, genau, das ist ja genau das Problem. Das laut in die Welt zu tragen, funktioniert ja so nicht mehr. Das sehen wir vor allem im digitalen Raum natürlich und auch durch die Digitalisierung getrieben, dass Konsumenten ja uns immer weiter ausblenden, wenn wir versuchen, unsere Botschaften abzusetzen. Mhm. So, und selbst wenn wir die Menschen erreichen, weil wir die Reichweite kaufen, bedeutet das ja noch immer nicht, dass sie uns wirklich zuhören und das Ganze verarbeiten. Nicht umsonst heißt das ja, was Marken schaffen müssen, ist eine Relevanz. Und eine Relevanz schaffe ich eben da, was die Menschen bewegt. Wir sprechen im Englischen oft von der Passion Economy, dass wir gerade im digitalen Raum das machen, was uns leidenschaftlich antreibt. Und das ist natürlich ein emotionaler Motor. Ja, wenn ich mich für eine bestimmte kulturelle Strömung, wenn ich mich für Hip-Hop interessiere, dann habe ich hier eine Leidenschaft, dann bin ich hier sowieso emotional dabei. wenn ich es als Marke schaffe, natürlich hier eine Verbindung zu schaffen, hier wertstiftend zu sein für die Kultur, dann spiele ich auch eine Rolle oder habe ich die Chance, eine Rolle im Leben der Menschen zu spielen und hier natürlich eine Kaufpräferenz aufzubauen.
Und Tobias, was passiert, wenn man es versucht, ohne das Wissen vielleicht über diese Kultur in dem Bereich?
Das Risiko ist dann natürlich hoch, dass du Abwehrreaktionen hervorrufst, ne? Weil der größte Feind vom Cultural Marketing ist Cultural Appropriation, so, mhm. Also eine kulturelle Aneignung. Und das ist ja ziemlich oft das, was da passiert, wenn jemand da hinkommt und sagt, ich möchte hier ein Produkt verkaufen, wie kann ich die Leute dazu bringen, mein Produkt zu kaufen? Das ist das Manipulative von Werbung und dafür bedienst du dich an einer Kultur, die für Leute halt einen sehr hohen Stellenwert für ihr Leben hat, weil diese Kultur ihre Persönlichkeit geprägt hat, ihr Sozialleben strukturiert. Kultur prägt uns, ist Teil unserer Lebensrealität, schafft unsere Lebensrealität und auch unsere Identität. Das war bei mir selbst auch so und das ist was, wo viele Leute auch keinen Spaß verstehen. Und ich glaube, Menschen haben sehr feine Antennen dafür, halt eben zu spüren, ob jemand ein authentischer Teil von so einer Kultur ist oder ob er das halt eben nicht ist. Das heißt, die Aufgabe im Cultural Marketing ist, diesen Platz zu finden, den eine Marke in einer Kultur einnehmen kann, die Rolle, die sie da drin spielen kann, wie sie was zu der Kultur beitragen kann und wie sie sie da drin so kommunizieren kann, dass es eben authentisch ist. Nicht nur, dass es authentisch wirkt, sondern dass es authentisch ist, weil das ist ja absolut möglich. Marken sind ja auch Teil von unserer Lebensrealität, die eben von Kultur geprägt wird. Und gerade Hip-Hop ist eine markenaffine Kultur. Also alleine mit den Klischees, die jeder irgendwo im Kopf hat, ne, dass wir alle den ganzen Tag mit unseren dicken Ketten durch die Gegend rennen und stolz auf unsere Sneaker sind, das hat ja alles einen wahren Kern. Und Rapper haben tatsächlich schon die Cognac-Flaschen in die Musikvideokameras gehalten, bevor sie dafür bezahlt wurden. Und natürlich kann man, irgendwann kamen sie dann auf die Idee, warum halte ich eigentlich immer den Cognac anderer Leute unbezahlterweise in die Kamera? Dann mache ich doch meine eigene Cognac-Marke, geht das? Kann mir jemand dann Kontakt nach Frankreich geben? Und genauso ist es natürlich dann möglich zu sagen, dann arbeiten wir doch mit Hennessy zusammen. Mhm. Ist doch super. Wenn die ein erstes Interesse daran haben und wenn die Ressourcen mitbringen können, beispielsweise Geld, können auch andere Sachen sein, Bock haben, vielleicht mit mir eine eigene Edition zu machen, whatever. Street Artist, wie das wäre das, was bei Hennessy wirklich passiert, Leuten die Möglichkeit geben, das Cover zu gestalten von der Flasche, eine Flasche zu gestalten, wie es da oft passiert ist und so. Dann interagiert plötzlich die Marke mit der Kultur und wird auch ein Player da drin. Und Hennessy beispielsweise hat eine Rolle in Hip-Hop. Na, ich habe Hennessy, wollte ich unbedingt in der Skifreizeit damals probieren, weil ich so ein riesen Tupac-Fan war und der immer von Hennessy gerappt hat. Da wurde er nicht für bezahlt, soweit ich weiß. Na, aber später macht Hennessy heute natürlich auch wieder Marketingaktionen, um auf eine authentische Art und Weise in der Kultur stattzufinden. Und dann kann es wieder funktionieren. Mhm. Aber wie gesagt, es ist immer die Frage, trägst du etwas bei oder eignest du es dir nur an und nutzt es aus?
Tobias hat einen total wichtigen Punkt angesprochen, also die Langfristigkeit. Ich glaube auch als Marke, Cultural Marketing als ein Investment zu sehen. Das ist nicht wie an der Börse, wo ich kurzfristig irgendwelche Aktien handle und gucke, wie ich meinen Profit optimieren kann, sondern ich muss schon die Bereitschaft haben, über eine längere Zeit eher wie bei einem ETF diesen Weg zu gehen und dann kann das ein sehr lohnendes Investment sein.
Ich finde diese Wechselwirkung zwischen Marken und Hip-Hop insbesondere ziemlich spannend, weil auf den ersten Blick viele dieser Marken, die du auch angesprochen hast, eigentlich gar nicht zu Hip-Hop passen erstmal. Ne? Also so vielleicht ein Hennessy, was so eigentlich ja sogar konservativ mit so edlen Wohnzimmern und vielleicht sogar der Jagd und Leder und so in Verbindung steht. Oder auch ein Mercedes, was ja eigentlich eine Luxusmarke ist, so vielleicht sogar eine bürgerliche Marke, ganz speziell in Deutschland eigentlich eine sehr bürgerliche Marke ist. Und Rap ja eigentlich für das genaue Gegenteil dessen steht. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie diese Marken dann doch zusammenfinden?
Klar, das lässt sich auch gerade bei denen gut beschreiben. Jetzt, also jetzt mal abgesehen davon, dass vielleicht hat Tupac Hennessy einfach sehr lecker gefunden. Zweitens lag wahrscheinlich einfach die Flasche mit dem langen Hals sehr gut in der Hand. Die konnte man ziemlich cool im Musikvideo in die Kamera halten. Aber das sind natürlich nicht die wichtigsten Punkte, dann, wo du auch Mercedes dazu ansprichst. Da ist es natürlich bei beiden auch Aspiration. Ne? Da ist es das Narrativ, Rags to Riches, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ihr habt ja schon über Cultural Marketing und Hip-Hop eine sehr gute Folge mit dem Adrian Pixhaus gehabt, den ich ja auch schon lange kenne. Und der hat da auch viel davon gesprochen. Und deshalb gibt es natürlich gerade für Luxusmarken eine hohe Affinität in Rap auch, weil man damit eben seine eigene Reise from Rags to Riches ein bisschen bebildern kann. Und Mercedes-Benz, wir haben auch mit denen gearbeitet, bei der Beatcon zum Beispiel, zusammen mit Dolby Atmos, da ging es dann einfach um den Sound des Autos, da hat es also auch wieder was mit einer Funktion einfach so zu tun, wir haben uns mit Produzenten ins Auto gesetzt und da drin Beats gehört und über Sound gesprochen und gleichzeitig hat man halt dann eben erlebt, dass das in so einem Mercedes-Benz mit Dolby Atmos vielleicht nochmal anders klingt als auf den Laptop-Boxen, so, aber ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel euch an die Grow-Up-Kampagne in mit A$AP Rocky erinnert, an den Spot, den es dazu gab. Das ist für mich auch ein Best Case von Werbung auch in dem Fall. Ich bin bei Cultural Marketing, finde ich, ist Werbung, Reklame nicht so das Spannendste, was man machen kann. Da gibt es viel bessere Sachen und viel risikoärmere und einfach geeignetere Dinge. Aber da gab es einen sehr guten Spot auch einfach, wo die Bildsprache mehr nach Popkultur als nach Werbung aussah. Und man hat eben diese Gemeinsamkeiten von Hip-Hop-Kultur und der Marke, nach denen du gefragt hast, gezeigt. Die Rags-to-Riches-Geschichte, das Ankommen, wofür das irgendwo steht, vielleicht das Erwachsenwerden in der Kampagne eben, was man dann mit Mercedes-Benz verbunden hat und was A$AP Rocky an seiner Person festgemacht hat. Und ich finde immer, das Problem bei klassischer Werbung ist, super Spot, aber wer sieht ihn, der nicht selber in dem Bereich arbeitet? Also wer nimmt das wirklich wahr? Wer klickt das nicht nur weg auf YouTube? Sie haben damals auch mit der Weiß zusammengearbeitet, also dann auch eben geguckt, wie kriege ich das vielleicht auch in Kultur reingetragen? Weiß nie ein Hip-Hop-Magazin, aber damals ja auch ein popkulturell relevantes Magazin. Und seitdem hat ja A$AP Rocky und Mercedes-Benz noch viel, viel mehr zusammen gemacht. Da gab es dann irgendwie diesen Kasten-Mercedes bei Need for Speed mit A$AP Rocky gemeinsam. Die arbeiten mit seiner Agentur zusammen. A$AP Rocky hat ein eigenes Kreativteam. Die machen nicht nur seine Musikvideos, sondern die arbeiten dann zum Beispiel auch mit Mercedes-Benz zusammen. Und ja, ein Sinn für Ästhetik ist da zum Beispiel dann eine riesen Parallele zwischen A$AP Rocky und seinem Team und Mercedes-Benz, die man da dann wieder, also man hat einfach dann ein Testimonial gefunden, einen Partner gefunden in der Kultur, der gut gepasst hat. Und deshalb finde ich, wenn man sich die ganze Geschichte anguckt, hatte zwischendurch auch mal schwierige Momente deren Zusammenarbeit, aber wenn man da noch über den Werbespot hinaus guckt, dann ist das zum Beispiel ein Best Case. Und nicht ganz zufällig ist es eine Luxusmarke, weil das sind irgendwie auch die naheliegendsten, die einem erstmal einfallen.
Bevor wir nochmal über die verschiedenen Formen sprechen, die Cultural Marketing annehmen kann, du hast es ja gerade schon angedeutet, wollte ich einmal noch kurz bei diesem Punkt bleiben und insistieren, weil ich verstehe die eine Seite. Also ich verstehe natürlich den Aspirationscharakter und das Statussymbol des Luxusmarken darstellen. Wenn man jetzt dann auf einmal einen Mercedes fahren kann, wenn man sich irgendwie mal Luxusklamotten sich anziehen kann, Brillis tragen kann, teure Uhren und so weiter. Das ist aus historisch natürlich total verständlich. Aus der Markenperspektive erfordert es ja schon einen ziemlichen Stretch eigentlich, ne? Weil wenn ich sozusagen eigentlich anders platziert bin, also wenn ich sozusagen eigentlich eine Marke bin, die, sagen wir jetzt mal, mit Straßenbanden, rauer Sprache, Graffiti, schwierigen Problemvierteln nichts zu tun hat, aber mich dann mit Testimonials verbinde, deren Herkunft das ja oft ist im Rap, bedeutet es nicht für eine Marke, dass sie ihr Markenbild eigentlich gar nicht behalten kann und dass sie vielleicht sogar, was weiß ich, Kundschaft verliert, die es vielleicht im Falle von Mercedes irgendwie, naja, eher bürgerlicher orientiert ist. Ralf, kannst du da was sagen zu?
Das muss man sich natürlich, glaube ich, zum einen immer von Fall zu Fall anschauen. Ja, es gibt keine Aussage, die Allgemeingültigkeit hat, aber grundsätzlich sehe ich die Gefahr eigentlich nicht. Wenn eine Marke es schafft, sich authentisch in der Kultur einzubringen, mal abgesehen davon, Beispiel von Mercedes, unsere Wertvorstellungen, unsere Normen, die verändern sich ja auch. Mhm. Ja, sicher wäre es vor 20, 30 Jahren vielleicht, oh Gott, Mercedes macht was mit Hip-Hop und hätte vielleicht eine ältere Käuferschicht abgeschreckt. Aber Hip-Hop ist ja mitten in unserer Kultur angekommen. Hip-Hop ist ja auch kein Jugendphänomen, wo wir sagen, hey, guck mal, das ist jetzt von 14- bis 16-Jährigen, sondern Hip-Hop, das spricht ja eigentlich einmal quer durch die Gesellschaft Menschen an. Und genau darum geht es ja eigentlich. Weil was ist denn Cultural Marketing im Kern? Im Kern geht es darum, irgendwo eine menschliche Art der Kommunikation zu finden. Weil was Culture oder Kultur ja am Ende ausmacht, sind die menschlichen Verbindungen, die ich habe. Und genau das ist ja das, was für Marken so attraktiv ist. Und so, jetzt kann ich einerseits natürlich im Hip-Hop-Bereich vielleicht als Marke mich auch ein bisschen ausdifferenzieren, auch mal ein bisschen provokanter sein und auch natürlich muss ich ja auch die Codes annehmen, die Signale annehmen, die diese Kultur mir gibt, damit ich nicht abgestoßen werde und authentisch sein kann. Und das Gleiche kann aber auch in der Gaming-Kultur sein. So, dieser Kontrast kann gegenüberstehen, außer und muss sich nicht automatisch ausschließen oder widersprechen. Hm. Wir als Person, vielleicht lass mich das noch anfügen, wir sind ja auch bipolar. Ja, wenn, man möchte jetzt mal behaupten, toxisch auf einem Hip-Hop-Konzert bewegt oder in, zwischen Sängern, ist die Sprache ist sicherlich ein bisschen anders, als wenn er sich jetzt hier bei uns im Podcast bewegt und wir über Marketing sprechen. Ja. So, und das gleiche Recht und die gleichen gegenüberliegenden Polen halten auch Marken aus.
Genau, das mit dem Alter stimmt absolut. Die erste Generation von Menschen, die von Hip-Hop sozialisiert wurden in Deutschland, ist mittlerweile halt für über 50. Ne? Ich bin jetzt 40 und genauso funktioniert diese Kultur, aber nach wie vor bei 10-Jährigen. Und meine Töchter, die sind noch jünger und die rappen dann dicker mit, das Rappen der Nashorn. Das heißt, so eine, ein Vorteil von Cultural Marketing ist immer, dass so eine Kultur mehrere Generationen umspannt und zusammenbringt. Und diese Generationen haben natürlich auch Unterschiede. Alles andere wäre ja komisch und die können sich dann auch mal leidenschaftlich darüber streiten, ob das jetzt noch Hip-Hop ist oder das und, ne, und haben irgendwo andere Ansichten, aber die teilen die gleiche kulturelle DNA, die es jetzt halt eben schon sehr, sehr lange gibt. Und dann gibt es im Cultural Marketing viel mehr Möglichkeiten, als sich fest an Testimonials zu binden. Es sagt ja niemand, dass du nur mit einem Rapper zusammenarbeiten musst und dich quasi mit dem verheiratest. Wenn du das machst, dann hast du immer Hip-Hop hin oder her natürlich die Sache, du bindest dich an eine Person. Und dann gibt es dann Schlagersänger, die mal komisch abdriften und in allen Bereichen Leute, wo man sich denkt, okay, schlecht als Marke, wenn man sich gerade mit denen verheiratet hat. Das haben ja Rapper nicht exklusiv. Und andersrum ist es auch nicht bei allen Rappern so, dass die Gangster-Rapper wären. Und gerade die aktuelle Generation, die jetzt erfolgreichsten Rapper, das sind nicht Gangster-Rapper. So. Dementsprechend gibt es dieses Vorurteil oft. Aber ja, ich glaube, man muss sich das bei Testimonials immer gut überlegen, mit wem man zusammenarbeitet. Man muss die immer analysieren. Und der Musik Manager Jan Rode ist der Manager von Tilo, der sagt immer, Stars sind Naturgewalten. Das finde ich eigentlich immer ganz gut daran, weil das zeigt eben das Positive wie das Negative. Auf der einen Seite haben die halt irgendeine Power, die die ja so interessant macht, auch für eine Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite kannst du sie halt niemals komplett kontrollieren. So, und da kannst du dir eben überlegen, wo kann ich da ein Netz einbauen oder einen doppelten Boden, der mich im Zweifelsfall rettet. Kannst du dich mit Contracting beschäftigen oder kannst die richtigen Leute aussuchen, kannst auf den Brandfit gucken und auch da am besten, ja, solltest du wissen, was du tust. Lass dich beraten von Leuten, die sich auskennen.
Genau, ich wollte gerade da nachfragen, ist das eigentlich auch eine Kompetenz von euch, sozusagen diese Risiken mit zu begleiten und da so ein Netz einzubauen? Weil meine Erfahrung nicht nur mit Rappern, sondern allgemein mit Prominenten, mit Stars, vielleicht aber besonders auch in der Szene, ist so ein bisschen unkontrollierbares, erratisches Verhalten. Vielleicht ist dieses Klischee von der Unzuverlässigkeit, von der Unabhängigkeit, von der Coolness, die damit verbunden ist, vielleicht in dem Bereich schon auch ein bisschen mehr ausgeprägt als in anderen Bereichen. Ist es was, was ihr mit navigiert für eure Kunden?
Ja, absolut. Finde ich schon. Also das hat zwei Sachen. Das eine ist das Informieren darüber und das vielleicht auch einfach realistisch aufzuzeigen und bestenfalls ein bisschen mehr zu wissen, als vielleicht auch die Öffentlichkeit weiß. Ja, um das Risiko einzuschätzen, da muss man natürlich auch immer dazu sagen, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, also man weiß das natürlich nie genau vorher, man weiß nicht, wie sich Menschen weiterentwickeln und auch ich weiß nicht immer, welcher Star, welches wie ausgeprägte Drogenproblem gerade hat, aber die Chance ist ganz gut, dass ich es 4 Monate vor anderen Leuten weiß. Ja, und vielleicht eine Einschätzung dazu geben kann, ob das gerade eine gute Idee ist, das oder das zu machen. Teilweise kann es auch darum gehen, Verantwortung tatsächlich einfach zu übernehmen und die dann zu delegieren. Den Schuh müssen wir uns dann auch im Zweifelsfall anziehen. Aber auch, wie gesagt, es gibt diverse Möglichkeiten neben Testimonials. Nochmal, ich glaube nicht, dass das nur ein Problem bei Rappern ist, ob es da stärker oder weniger stark ist, kommt drauf an, auch womit du es vergleichst. Aber es hat was mit Auswahl zu tun und ich glaube, diese Beratung, das müssen wir auf jeden Fall auch mitbringen, um da einfach auch Unsicherheiten zu nehmen, ja, und halt zu sagen, wir sind jetzt hier gemeinsam bestmöglich informiert und wir haben die bestmögliche Entscheidung getroffen. Und dann können wir vielleicht vermeiden, in so eine Zwickmühle wie Adidas zu kommen, was ja auch mit Adrian Pixos schon besprochen hattet. Ja. Jetzt Adidas macht da ein Schweinegeld mit Kanye West. Leider ist der Typ aber komplett abgedreht und sagt Sachen, die gar nicht gehen. Und dann ist die Frage, wie schnell reagieren sie da drauf und wie entschlossen reagieren sie da drauf? Und haben das vielleicht in dem Fall ein bisschen zu spät gemacht, weil sie auch von dem Wahnsinnsgeld, was sie mit ihm verdient haben, halt einfach geblendet waren. Aber wie gesagt, also das hätte ja auch mit einem Rockmusiker oder mit einem Techno-DJ oder mit einem Schauspieler passieren können.
Wahrscheinlich schon und dafür gibt es ja auch Beispiele. Du hast gesagt, dass Werbung vielleicht gar nicht unbedingt das mächtigste Tool im Cultural Marketing ist, also klassische Werbung, wie wir sie kennen. Was wären denn für dich Formen, die interessanter wären und die vielleicht auch ein bisschen wirksamer sind?
ich finde es immer gut, die eigene Marken-DNA ein bisschen neben die DNA der Hip-Hop-Kultur zu halten und zu gucken, wo finde ich hier eigentlich Parallelen und woran kann ich eigentlich anknüpfen. Ja? Also wenn wir beispielsweise ein Fußballverein sind und erstmal sagen, ja, aber mit Hip-Hop haben wir eigentlich nichts zu tun und hier sind ja auch Leute im Stadion, die hören Schlager oder Rock und wir sind ja für alle da. Okay, das stimmt. Aber auf der anderen Seite geht es hier irgendwie um Wettbewerb. Bei Hip-Hop geht es immer um Wettbewerb. Die tanzen und rappen gegeneinander, die malen gegeneinander, die übermalen die Bilder des anderen. Okay, haben wir mit Wettbewerb was gefunden? Zweitens geht es bei Sport genauso wie im Hip-Hop oft um Unity. Beim Fußball ist das die Mannschaft, bei Rap ist es die Rap-Crew, die Graffiti-Crew. Heute sagt man meine Gang. So, da hat man also auch wieder was gefunden, was man auch darstellen kann dann zum Beispiel später, wo man sich das schon vorstellen kann. Okay, ich kann die fünf Fußballspieler hier nehmen und die sehen halt genauso aus wie die Clique, die ich in dem Musikvideo von XY sehen würde. Ja, dann kannst du darüber arbeiten. Dann sagst du vielleicht, okay, ich habe irgendwie meinen Merch und meine Trikots als Fußballverein und ach, guck mal, die Hip-Hop, aktuelle Hip-Hop-Generation trägt exzessiv Fußballtrikots. Kann man damit irgendwie arbeiten? Trainingsanzüge sind ein Ding, super, haben wir zufällig. Ja, und dann plötzlich merkst du, wow, ich habe ja 82 Touchpoints mit dieser Kultur, mit denen ich theoretisch arbeiten kann. Was machen wir jetzt? Okay, vielleicht machen wir eine Collab bei einem Trainingsanzug. Vielleicht finden wir einen Street-Fashion-Designer, der dieses Trikot designen kann. Ne? Vielleicht gucken wir uns einfach mal unsere Bildsprache an und da die Ästhetik und wie wir mit Grafik arbeiten können. Vielleicht ist es dann doch Musik am Ende. So, und dann hat man einfach super viel gefunden. Es ist sehr, sehr vielseitig, geht auf allen möglichen Ebenen, wo man die Kultur dann einfließen kann und mit der Kultur interagieren kann. Und dann finde ich es immer wichtig, zusätzlich eben mit den passenden Akteuren aus der Kultur zusammenzuarbeiten und dann nicht nur zu sagen, ey, Designer, mach uns doch bitte mal was so aussieht wie das, sondern zu sagen, wer macht denn das? Lass uns den anrufen, lass uns mit dem arbeiten und lass uns die Leute wissen lassen, dass wir mit dem gearbeitet haben, weil alleine das gibt uns schon Glaubwürdigkeit, dass wir mit diesem Designer, mit dieser Marke gearbeitet haben, wie zum Beispiel in Holland, Ajax, Amsterdam und Daily Paper, eine Street Fashion Brand aus Amsterdam, und das ist dann einfach ein Fit und das macht dann halt eben Sinn, dass die mit denen zusammenarbeiten.
Hast du noch ein paar schöne Beispiele, Cases, die du gut findest, vielleicht auch von euch, die das gut durchgespielt haben?
Mercedes hatte ich ja gerade schon genannt, dass ich das gut finde. Was Mode angeht, habe ich gerade auch einen genannt. Was unsere Sachen angeht, würde ich zum Beispiel, um nochmal was ganz anderes zu sagen, jetzt neben, also Fashion Collabs haben wir jetzt gehört, mit einem Musiker zusammenarbeiten haben wir gehört, vielleicht auch doch einen ganz normalen Werbespot machen oder wie da von A$AP Rockys Team ein paar Autos designen lassen. Unser größter Case aktuell ist zusammen mit Pernod Ricard, Havana Club Grounds, Talks vor allem. Havana Club Grounds ist eine Plattform, wo es darum geht, eigentlich Wissen und Möglichkeiten zu vermitteln und Sachen zu machen, die irgendwo enabling sind für aufstrebende Leute. Das heißt, neben so Corner-Events, die einfach Block-Partys waren, wo man gefeiert hat, ging es dann darum, Release-Partys für aufstrebende Künstler zum Beispiel zu organisieren. Und da haben wir dann geholfen, die passenden Partner zu finden. Wir haben zum Beispiel mit Soli was gemacht, der seitdem auch nochmal deutlich größer geworden ist, und haben dann wird die Party eben organisiert und gesponsert von Havana Club, und das größte Ding davon sind die Havana Club Grounds Talks. Das sind Events, wo es immer eine Keynote zu einem Thema gibt und wo es dann eine Panel-Diskussion zu verschiedenen Themen gibt, woraus man was mitnehmen kann, wo dann ManagerInnen, RapperInnen und so weiter im Panel sitzen und die 1 bis 300 Karten, je nach Location, in der wir sind. Wir machen das in verschiedenen Städten. Wir machen das auf Festivals wie im Splash Festival und so weiter. Und die Karten werden dann dafür verlost über hiphop.de. Das heißt, Havana Club macht da was erstmal wenig mit Rum zu tun hat. Mhm. Ja, es geht nicht um Trinken, es geht auch nicht um Party und feier den Moment oder was einem alles bei Alkohol so einfallen kann, sondern es geht eben darum, abgeleitet aus den eigenen Markenwerten und der Art und Weise, wie man als Marke auftreten will, zu sagen, wie kann ich mich in die Kultur einbringen? Ich bin ein Enabler, ich schaffe eine Plattform, auf der kulturell sinnvolle Sachen stattfinden können. Und wozu kann das führen? Zu Sympathie für diese Marke, dazu, dass eine Marke top of mind ist und dass, wenn man dann irgendwann abfragt, ist eigentlich Havana Club oder Bacardi mehr Hip-Hop, dann dabei rauskommen wird, dass Havana Club plötzlich sich nach Hip-Hop anfühlt, weil Havana Club Teil meiner Welt ist und eine gute Rolle da drin spielt.
Es ist ja immer auch eine Frage, wie kann man meine Zugehörigkeit ausdrücken? Und was Tox ja gerade beschreibt, ist, wenn Havana Club eine Chance ist, zu zeigen, dass ich Teil der Hip-Hop-Kultur bin und die verstehe, und zwar besser als andere, weil am Ende des Tages ist ja Community, heißt doch immer Abgrenzung, dann ist es natürlich ein mächtiges Werkzeug im Marketing. Und der andere Punkt, der total wichtig ist, den Tox schon geschnitten hat, ist, nicht nur Werbung zu machen, sondern wo erlebe ich die Marke? Ja, das ist ja total wichtig. Und ich glaube, als egal wie alt wir werden, so das bisschen Schulhof-Logik zählt noch immer. Diejenigen, die wir cool finden, da gucken wir uns ganz genau an, was haben die an, was tragen die, was konsumieren die für Marken. Und selbst als Erwachsene können wir uns davon nicht freimachen. Ja? Wir suchen bewusst oder unbewusst Marken aus, die eben zu der Peer passen und zur Gruppe an Menschen passen, zu denen wir gehören wollen.
Voll. Und da stimmt, absolut. Und da kommt auch noch was dazu. Es ist auf der einen Seite, dass, wen man cool findet. Und was man dabei auch beobachten kann, ist, dass natürlich genauso wie es Abwehrreaktionen geben kann, wenn man es falsch macht. Das war eine Frage von Till am Anfang ja, wo ich mit Cultural Appropriation geantwortet hatte. Kann es das auch andersrum geben? Ich musste gerade daran denken, dass Snipes da über Jahre was sehr Gutes gemacht hat, auch nachdem sie schon Teil von dem ganzen Deichmann-Imperium geworden waren, sind die eigentlich durch gutes Marketing noch glaubwürdiger Hip-Hop geworden, aus meiner Sicht, als sie vorher waren, weil sie zum Beispiel zu Veranstaltungen wie EBS Crumping, so eine Tanzveranstaltung in Düsseldorf hingegangen sind und die gesponsert haben. Eine authentische, echte Veranstaltung. Die Jungs, die das gemacht haben, mussten aber natürlich strugglen, um das möglich zu machen. Dann kommt Snipes und gibt denen Geld und sponsert die. Und die ziehen dankbar zu dieser Marke, die ihnen hilft und wo auch coole Menschen gearbeitet haben, deren T-Shirts an. Die nächste Generation, dann kommt das rein, was Ralf sagt. Die Kids, die dann da sind, die sehen, dass die OGs, die alten Typen mit den Snipes-T-Shirts rumrennen. Und 3 Jahre später kannst du da hingehen und es ist ganz normal, ein Snipes-T-Shirt zu tragen, ist nicht anders als ein Nike oder ein Adidas-T-Shirt zu tragen. Das war früher mal anders. Ja, und das geht halt eben dadurch. Das hat man sich dann aber verdient. Aber wenn der Marketing-Mitarbeiter sagt, ich will hier 3 Jahre lang was reißen und dann gehe ich wieder weiter woanders hin, ist halt die Frage, wie schafft man es, langfristig in kulturelle Glaubwürdigkeit zu investieren und nicht nur kurzfristig zu denken und zu sagen, mach hier mal irgendwie, gib diesen Gen-Z-Typen da nochmal, wir machen auf TikTok und ist doch jetzt auch gut.
Mhm. Ja? Das heißt, besser als irgendwie jetzt reinzugehen und alles mit meiner Marke voll zu plakatieren, ist es vielleicht einfach behutsam an Schlüsselstellen zu gehen, die Leute zu verstehen, langsam anzufangen und dann sozusagen die Kraft der Subkultur zu nutzen, um zu wachsen da drin. Ne?
Ich finde persönlich auch bei Cultural Marketing etwas spannend, was für jemanden, der über die Werbung da reinkommt, anders als ich, der ich jetzt über Kultur da reingekommen bin, ja genauso spannend sein kann. Ich finde, also zum einen ist Werbung und Marketing einfach ein herausforderndes, spannendes Gedankenspiel. Das macht ja Spaß, sich diese ganzen Dinge zu überlegen und so das Kreative daran, das macht ja Bock, ist geil. So. Andererseits, auf der anderen Seite, erstmal, man bewirbt irgendwelche Produkte. Bestenfalls sind das tolle Produkte. Also da weiß ich nicht, für mich wäre Werbung noch keine Erfüllung. Das Geile an Cultural Marketing ist aber, dass man ja diese Werbebudgets in Kulturförderung umwidmen kann. Man kann damit ja richtig sinnvolle Sachen machen. Und geilerweise wird das sogar mit Glaubwürdigkeit und mit Markenloyalität von den Menschen danach wieder belohnt. Und das kann ja auch was sein, was einen vielleicht motiviert dabei. Dass man sagt so, ey, wenn ich das damit mache, das ist eine gute Sache, das ist cool. Das ist Kultur, das macht Spaß. So. Und das ist sinnvoll, was ich damit mache. Und vielleicht sinnvoller als eine Reklamekampagne zu machen, wo ich darauf hinweise, dass wir 15% günstiger sind als die Konkurrenz. Und einen lustigen Witz dabei noch gemacht haben und einen Preis dafür gewinnen. Und dann können wir alle mit Prosecco anstoßen und dann geht's wieder weiter.
Würdest du eigentlich bei jeder Marke sagen, Challenge accepted, ich bringe das rein in die Hippokultur? Oder würdest du sagen, bestimmte Marken, das wird nicht funktionieren?
Mein erster Reflex ist immer dieses Challenge accepted Ding. Das haben wir tatsächlich, ich habe ja gesagt, das kam bei mir auch, ich kam dahin durch die Frage immer, kann das bei hiphop.de stattfinden? Und da hat sich dann immer einige Kollegen, mit denen ich mich aber bewusst zusammengesetzt habe, auch deren erster Reflex immer eher abwehrend war. Ne? Und mein Reflex war immer eher erstmal zu sagen, nein, man kann nicht nur mit Mercedes-Benz zusammenarbeiten, die sowieso schon cool sind. Man kann auch mit anderen arbeiten. Wenn hier jemand sagt, er hat Nudeln zu verkaufen, ja, dann machen wir halt eine Kochshow. Ist doch geil, warum sollen wir keine Kochshow machen? Wer hat denn was gegen Nudeln? Ne, das kann ja auch funktionieren. Aber natürlich muss man schon sagen, dass es auch Sachen geben kann, die man gar nicht machen sollte. Und das ist ein zweites sehr großes Risiko dabei, wenn Cultural Marketing dann von Theorie in die Praxis halt auch übersetzt werden soll, dass man am Ende dann eben doch davon getrieben ist, dass man den Pitch gewinnen will und dass man das jetzt gerne machen will und dass man ja irgendwie auch in kurzer Zeit mit möglichst wenig Arbeitsstunden alle Stakeholder da irgendwie glücklich machen soll. Und da macht man am Ende halt eben doch was irgendwie eigentlich genau genommen peinlich ist und gar keinem was bringt.
Genau, also wie selbstbewusst tretet ihr auf, beziehungsweise müsst ihr auftreten, weil ihr habt ja sicherlich ganz oft mit Marketeers zu tun, die gar keine Ahnung von der Kultur haben und die sagen, unser Markenbild ist wichtig, wir können diese Dinge nicht machen, wir können das nicht behaupten, und dann wirst du irgendwann gezwungen, was Peinliches, Doofes zu machen, weil das Verständnis von Cultural Marketing diese Leute gar nicht erreicht. Also wie geht ihr da vor? Weil es gibt ja wirklich schon diese Diskrepanz zwischen manchen Leuten, die im Marketing arbeiten, und Leuten, die die Kultur verstehen. Da ist ja manchmal ein maximaler Abstand dazwischen. Und es gibt ja sehr oft Leute, die sagen, nein, aber unsere CI, nein, unser Wording, nein, unsere Markenidentität darf nicht beschädigt werden, und wir machen dann lieber was, wo riesig das Logo drauf ist und der Rap peinlich ist. Wie geht ihr da vor in der Beratung?
Man muss die Sachen dann zurückweisen tatsächlich. Also genauso wie es auch so ist, dass man auch in den Marketingabteilungen oder auch in Agenturen, mit denen man vielleicht zusammenarbeitet und so weiter, natürlich immer mehr Leute findet, die selbst von Hip-Hop sozialisiert wurden und Ahnung haben. Das ist jetzt, ne, es geht zwar immer um eine Übersetzungsleistung zwischen der Unternehmenskultur und der Hip-Hop-Kultur oder zwischen der Werbewelt und der Hip-Hop-Kultur, aber da gibt es natürlich Schnittmengen. Also das ist ja schon so. Aber gleichzeitig gibt es dann auch wieder die Problematiken, dass selbst manchmal Leute, die aus Hip-Hop-Kultur kommen, in vorauseilendem Gehorsam schon was machen, was eigentlich Schrott ist, weil sie glauben, dass der Kunde das bestimmt so will. Und dann kommen so Supermarkt-Werbespots zum Beispiel daraus, die ihr auch schon im anderen Podcast besprochen hattet und die sicherlich auch teilweise keine Best Cases sind. Ne? Und die Künstler haben zum Beispiel auch sehr oft genau diese rigorose Einstellung dabei, dass die das dann einfach nicht machen wollen. Das kommt auch immer drauf an, wer das ist. Manche sind auch für jeden Quatsch zu haben, aber die wissen halt auch ganz genau, die denken aus ihrer Marke heraus. Ja, die wissen halt, dass dafür stehe ich, und die wissen ganz genau, dass das ihr Kapital ist und dass sie davon leben, von ihrer eigenen Marke. So, und die wollen sie schützen. Und das ist denn im Zweifelsfall auch mal wichtiger als 40.000 Euro mehr oder weniger oder auch als 140.000 Euro mehr oder weniger. Ne? Und ich glaube, genauso muss man als jemand, der Beratung für Cultural Marketing macht, mit der Kultur umgehen. Und muss da genauso sagen, das ist ja das Kapital und das, was wir am Ende schützen müssen. Und wenn wir das hier korrumpieren, dann ist das für den Ruf von unserem Laden hier kontraproduktiv, weil am Ende die Leute zu Recht sagen werden, dafür hätte ich jetzt nicht zum Hip-Hop-Experten gehen müssen, um das zu bekommen. Ja, das hätten auch andere Leute verbrechen können. Und gleichzeitig, weil das ja ein Teil der Kultur dann ist. Ja, das wirkt ja auch wieder zurück in die Kultur rein. Man wirkt ja in der Kultur mit, und ja, wenn du die beschädigst, beschädigst du dein Produkt. Das ist wie so eine Biosphäre oder sowas vielleicht, um nochmal zu diesem nachhaltigen Investment, von dem Ralf gesprochen hat, zurückzukommen. Es ist so ein Ökosystem, was man aufbaut und was man pflegt und an dem man mitwirkt. Und da kannst du halt nur begrenzte Mengen an Gift reinkippen, bevor das irgendwo Schäden hat.
Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, dass quasi diese Markenidentität auf beiden Seiten ja eigentlich besteht, ne? Und beide Seiten durch eine blöde Kooperation eigentlich gleichermaßen ihre Markenidentität schädigen können. Und dass es vielleicht sogar für den Rapper sogar fast schädlicher sein kann, ne? Weil das mehr seine eigene Identität ist. Und wenn er Sachen macht, die seiner Fanbase entgegengehen, kann es natürlich richtig schädlich sein. Während vielleicht so eine globale Marke, die jetzt nicht unbedingt nur auf Cultural Marketing angewiesen ist, da vielleicht sogar unbeschadet daraus geht.
Genauso wie wir das als Magazin haben. Und ich glaube auch, man könnte dann auf der einen Seite sagen, ich baue mir jetzt hier als Künstlerin irgendwie Coolness auf und die verkaufe ich dann scheibchenweise wieder in etwas latent peinlichen Werbemaßnahmen, an denen ich mitwirke, die aber gut bezahlt wurden. Und da muss ich halt danach wieder was sehr Cooles machen, damit ich dann wieder was Peinliches machen kann. Aber es geht ja viel besser. Also man kann ja Sachen zusammen machen, durch die die Marke der Rapperin sogar noch profitiert, ja, wo du danach, nach der Koop, bist du cooler, als du vorher warst, dann ist es doch wirklich Win-Win. Und das kann ja auch funktionieren. Jetzt wieder beispielsweise A$AP Rocky ist nicht uncooler geworden, dadurch, dass er mit Mercedes gearbeitet hat. Beide haben davon absolut profitiert. Ist trotzdem richtig, dass das Geld nicht in beide Richtungen fließt, sondern in eine Richtung in dem Fall, aber beide profitieren davon. Und das ist möglich. Aber das ist halt der perfekte Zustand natürlich, ne, den man immer anstreben sollte.
Hast du eigentlich so eine Schrott-Case-Liste? Was findest du die schiefgegangensten Geschichten so der letzten Jahre, die du immer erzählst, auch bei Kunden, sowas wollen wir nicht?
Schwierig. Will auch niemand dabei jetzt irgendwie voll in die Pfanne hauen, aber ich finde öfter Sachen mit Humor schwierig eigentlich. Das stört mich oft. Also nichts gegen Humor, aber oft ist das so, wie dass man einfach merkt, jemand fremdelt da mit dieser Kultur, mit der er da gerade interagiert, hat selbst das Gefühl, ich gehöre nicht so richtig dazu und deshalb überspiele ich das jetzt mit irgendwas Lustigem. Und das fühlt sich dann aber für die Leute aus der Kultur oft an, das gilt es ja nicht nur für Hip-Hop, weil Cultural Marketing kannst du mit allen Kulturen machen, fühlt sich schnell so an, als würde man sich über die Kultur lustig machen. Und das finden Leute dann wieder nicht lustig. Und deshalb ist es sehr, sehr schwierig und gefährlich und hat in der Vergangenheit sehr oft auch wütende Reaktionen hervorgerufen. Und deshalb im besten Fall, wissen wir alle in der Werbung auch, ne, da kannst du dann auch, ich glaube, Werbung ist auch immer dann am besten, wenn sie kulturelle Relevanz bekommen hat, weil ein Slogan irgendwann Teil der Kultur geworden ist, weil das ein Witz war, den viele Leute als Running Gag immer weitergetragen haben. Deshalb, Humor kann super klappen, aber wenn zum Beispiel bei der Sammy Deluxe ist mal für so einen Spot in der Rügenwalder Mühle aufgetreten und sein DJ hatte dann so goldene Leberwürste als goldene Kette um den Hals hängen beispielsweise. Und ich habe mir das damals angeguckt und dachte mir, what the fuck, was machen die da? So, aus heutiger Sicht finde ich es auch lustig, aber es ist halt ein sehr schmaler Grat, ob das lustig ist. Und ich würde nicht dazu raten, dass wir mit Hip-Hop-Klischees spielen und goldene Leberwürste uns um den Hals hängen, sondern würde eher sagen, wofür steht ihr denn, Rügenwalder? Was macht ihr denn? Ja, was ist denn so? Was wollt ihr als Marke bewegen? Wie wollt ihr die Welt verändern? Und finden wir vielleicht da über die Metaebene irgendwas, was wir machen können? Oder ist es am Ende doch das Produkt, was in Collab mit irgendjemandem besteht und dass wir dann sagen, okay, dieser Rapper, der steht irgendwie, da in seiner Welt spielt Barbecue und Grillen eine Rolle, also machen wir mit dem jetzt seine eigenen Würstchen. Vielleicht ist ja auch das das Richtige. Aber Hip-Hop-Klischees verarschen ist schwierig.
Ist es eigentlich in irgendeiner Form, wir leben ja im Marketing in einer immer technologisierteren Welt, jetzt ist natürlich, zieht die KI überall ein, ist es eigentlich auch ein Themenfeld, das in irgendeiner Form quantifizierbar ist, also wo ich auch mit Datenresearch rangehen kann, oder werde ich immer angewiesen sein auf sozusagen die menschlichen Navigatoren in die Szene?
Immer. Also wir werden immer auf Experten angewiesen sein, die aus dieser Kultur kommen. Wir selber verfolgen, was Culture Marketing angeht, einen datengetriebenen Ansatz, um das Ganze zu strukturieren für unsere Marken und für unsere Kunden, zu sagen, was sind die semantischen Verbindungen. Auf Basis der semantischen Verbindungen können wir zum Beispiel vorhersagen, wie oder welche verschiedenen kulturellen Elemente, Communities, Tribes, nenn es wie du magst, für Marken relevant sind und interessant sind. Aber wie gesagt, nur weil ich einzelne Wörter kenne, weil ich weiß, was die Themen sind gerade, kann ich die noch nicht in den Kontext stellen.
Super spannend. Also das Datengetriebene zum Beispiel, mit dem ihr arbeitet, kann man eben kombinieren mit kulturellem Know-how und mit Menschen, mit einem Gefühl für Kultur. Da kann man KI mit reinbringen in Zukunft und da gibt es noch mega viel, was man machen kann, weil man natürlich auch von dem Level weg sollte, nur zu sagen, also Cultural Marketing sollte auch nicht nur heißen zu sagen, ich kenne da so einen Typen, der ist da seit Jahren unterwegs, der scheint sich damit ja offensichtlich auszukennen, weil der macht das ja, wir laden den mal auf einen Kaffee ein, erzähl doch mal, ist das cool oder ist das nicht cool? Ja, und dann holen wir uns noch einen, der ist Gamer und der sagt uns dann auch, ist das wohl da cool? Und dann sagt er halt seine Meinung. Das ist super und das ist wirklich unglaublich viel wert. Ne? Das will ich mich ja auch nicht drüber lustig machen, das macht Sinn ja total auch, aber damit hört es ja noch nicht auf. Ja, also das ist ja nicht den Anspruch, auch den man in anderen Bereichen vom Marketing hat, wenn da jetzt ein Kunde steht und sagt, so, also 1 Million will ich jetzt investieren und ich möchte bitte, dass das Ganze aufgeht und du sollst mir sagen, wie das geht. Dann zu sagen, ich habe ja einen auf eine Cola eingeladen, der sich damit auskennt, weil er es seit 6 Jahren macht, ist noch ein bisschen dünn.
Um es mal so ein bisschen plakativ zu machen, ne? Nur weil ich in den Zoo gehe und ich weiß, wo die Elefanten sind, deswegen bin ich noch lange kein Elefantenpfleger. Und ja. Nicht anders verhält sich das eigentlich im Marketing.
Ja, absolut.
Okay, super. Das fand ich einen schönen, runden Schlusskommentar für die Sache. Übrigens, wer Toxic jetzt gerade noch mal besser ausgeleuchtet sehen möchte, der kann sich die Doku zu Hip-Hop Made in Germany angucken, die gerade in der ARD-Mediathek läuft, wo Toxic auch einer der Interviewgeber war. Sehr schöne Doku, yes. Läuft gerade, verlinken wir euch in den Shownotes. Vielen Dank euch für das Gespräch. Das fand ich sehr aufschlussreich und hat großen Spaß gemacht.
Super. Danke, danke für die Einladung. Ganz meinerseits, hat mir auch großen Spaß gemacht. Cool. Und schön auch, dass ihr das Thema hier immer wieder aufgreift und da auch selber aktiv seid einfach, wie Ralf es gerade auch beschrieben hat. Wie gesagt, das macht immer die Sache größer und wer noch weiter zu dem Thema hören will, der kann ja noch eure Folge von Till und Adrian hören.
Genau, auch das verlinken wir in den Shownotes oder ihr scrollt einfach in unseren Feed runter. Das müsst ihr eh tun, wenn ihr abonnieren wollt. Dann seid ihr ja eh schon auf unserer Podcast-Seite. Da könnt ihr auch direkt nochmal die Folge mit Adrian und auch nochmal die Folge mit Ralf anhören. Da würden wir uns freuen. So, herzlichen Dank euch für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn ihr nicht nur diesen Podcast abonniert, sondern wenn ihr vielleicht auch mal auf der Seite von Territory vorbeischaut. Da gibt es auch die Seite karriere.territory.de. Die wäre nützlich für euch, wenn ihr im Marketing arbeitet und einen neuen Job sucht und vielleicht Territory für euch in Frage kommt. Oder wenn ihr Freunde habt, die gerne bei uns arbeiten möchten. Da findet ihr alles, was ihr über Territory, Stellenausschreibungen und das Arbeiten und so weiter bei uns wissen müsst. Da freuen wir uns über euren Besuch. Und dann würde ich sagen, in 2 Wochen geht es weiter mit dem nächsten spannenden Thema aus der Welt der Agenturen und des Marketings. Bis dann, macht's gut und tschüss.